Generalsekretär Hartmut Steeb ist schon lange nicht mehr da gewesen. Ganz herzlich willkommen. Mit Hartmut Steeb verbindet sich ja dieser große Einsatz, Ja zum Leben. Es ist ja schon schmerzlich, dass man das erstaunlich finden muss. Aber ich hatte das Vorrecht, bei der Preisverleihung damals dabei zu sein, als die Stiftung Ja zum Leben ihm einen Preis verliehen hat, Gräfin von Westfalen und alle drumherum. Und da hat Hartmut Steeb eine Dankrede gehalten. Und ich weiß noch, es ist ja ein großes und ernstes Thema. Und ich habe die ganzen Jahre den unermüdlichen Einsatz für das Lebensrecht bewundert und auch den Schmerz gespürt, dass das überhaupt ein Thema sein muss. Müsste das nicht selbstverständlich sein? Und bei dieser Dankrede gab es einen Moment, wo alle geschmunzelt haben. Denn noch vor der Stiftung und den Preisverleihern gehört eigentlich mein erster Dank meiner Mutter. Dann hat er von zu Hause erzählt. Und das wäre doch wirklich schade, wenn ich nicht geboren wäre. Nicht nur, dass es mich nicht gäbe, sie hätten keine Preisverleihung an mich machen können, wir hätten heute die Bibelstunde nicht, das wäre auch schade. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und für die, fast hätte ich aus meiner Perspektive gesagt, die Kindheitsgeschichten. Also es ist schon sehr lange her, was da erzählt wurde, aber es ist doch immer wieder interessant und in der Tat, das war unter heutigen Gesichtspunkten wirklich nicht so selbstverständlich. Das will ich dann doch noch kurz dazu sagen, zumal das schon immer wieder auch mein Thema ist. Ich bin das sechste Kind meiner Eltern, 1953 geboren. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung in Stuttgart, mein Vater in kärgliches Gehalt. Und deshalb sage ich, nach heutigen Gesichtspunkten, da hat so ein Mensch kaum die Chance, die ersten 40 Wochen im Mutterleib zu überleben. Heute ist es wirklich schwierig. Aber damals war es glücklicherweise für meine Mutter jedenfalls selbstverständlich. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich ein Wunschkind gewesen bin. Ich habe sie dummerweise auch nie gefragt. War damals auch nicht üblich, dass man gefragt hat. Aber es ist doch eigentlich auch völlig egal, ob ich ihr Wunschkind war. Wichtig ist doch, dass Gott ein Ja zu unserem Leben hat. Und das ist das Entscheidende. Und deshalb freue ich mich natürlich auch immer wieder über die Erinnerung. Es ist gut, dankbar zu sein gegenüber Gott und gegenüber den Eltern, dass sie einem das Leben geschenkt hat. So wenig selbstverständlich ist es ja heute. Wir hatten so als Thema jetzt über dieser Bibelstunde heute das Thema genannt, was ist der Mensch? Menschsein zwischen Selbstüberschätzung und Depression. Und da passt es ja vielleicht auch schon richtig rein. Das hat ja einiges damit zu tun. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen da heute Nachmittag so ein bisschen drüber nachdenken kann. Bildung und Forschung stehen ja hoch im Kurs. Wir sind ja interessierte Zeitgenossen. Wir möchten gerne Antworten auf alle Fragen haben. Wir würden gerne viele Rätsel der Menschheit und Weltgeschichte lösen. Im größten internationalen Kernforschungszentrum CERN bei Genf, da arbeiten so etwa 3500 Mitarbeiter, alleine an der physikalischen Grundlagenerforschung mit einem Jahresetat von so etwa 1 Milliarde Euro. Das vielleicht größte Vorhaben dort ist es, mit einer 27 Kilometer langen Teilchenkanone den Versuch zu starten, den Urknall zu simulieren. Viele Menschen denken ja, damit hätte alles begonnen. Um endlich die Fragen beantworten zu können, warum gibt es uns eigentlich? Wie ist das wirklich alles geworden? Dieses Projekt ist schon seit mehr als 10 Jahren unterwegs. Das ist auch spannend, gibt tolle Ergebnisse. Aber eigentlich ist die Grundfrage längst nicht geklärt, obwohl Milliarden von Euro da jedes Jahr und die ganze Zeit in dieses Projekt da hineingesteckt werden. Sie wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, ich glaube auch nicht, dass Sie die Lösung auf diesem Weg rausbekommen. Ich weiß es ja nicht so ganz genau. Aber dieser unersättliche Wissensdrang, der ist schon abenteuerlich. Wir möchten doch gerne alles wissen. Auch an anderen Stellen wird geforscht, zum Beispiel in der Medizin. Da gibt es die embryonale Stammzellforschung, über die man lange gestritten hat, die man aber dann doch zulässig gemacht hat. Zwar darf man in Deutschland solche Stammzelllinien eigentlich nicht herstellen, aber wir dürfen sie aus dem Ausland kaufen und dann fördern, denn bei, und dann fördern und daran forschen, denn bei der Gewinnung dieser Stammzellen werden natürlich die Embryonen, die ungeborenen Kinder getötet. Aber das wird alles mitfinanziert und die Bundesregierung hat über viele Jahre hinweg auch viel Geld ausgegeben, um einen Bluttest zu entwickeln, der jetzt dazu helfen soll, dass Schwangere schon im Frühstadium ihrer Schwangerschaft über die Blutabnahme, über die Blutuntersuchung schon feststellen können, ob zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommen wird. Es hilft zwar den Kindern mit Bestimmtheit nicht, sondern es ist einfach so, dass noch mehr ausgesondert werden vor der Geburt, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken können. Natürlich ging das alles erst durch eine Ethikkommission. Ich frage mich nur, was das für eine Ethik ist, die da kommissioniert wird. Wir forschen uns zu Tode, selbst wenn die Forschungsergebnisse uns auch nur dem Tod näher bringen. Unser Können macht uns rasend. Denn es fehlt am Wertegerüst, um zu entscheiden, was wertvoll ist und auch an wirklich langfristigem Denken, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich wissen müssen oder worauf wir besser vielleicht auch verzichten sollten, damit uns nichts Schlechtes aufgetischt wird, weil es uns doch nichts Gutes bringt. Der ganze Fortschrittsglaube, was hat er uns eigentlich gebracht? Ist die Menschheit menschlicher geworden? Wenn wir in die Wirklichkeit unserer Tage 2019 hineinschauen, dann muss man ja sagen, der Blick in die Welt, der kann einem ja manchmal auch wirklich Verzweiflung einjagen. Diese Unfähigkeit der Menschen, Frieden zu schaffen und Frieden zu halten, die Unfähigkeit der ganzen Weltbevölkerung ausreichend Nahrungsmittel so zu verteilen, dass jeder genug hat und nicht, wie es jetzt geschieht. Ich habe jetzt gerade diese Woche gelesen, dass weltweit so viel Nahrungsmittel vernichtet werden, die ausreichen würden, um die ganze Welt und die ganzen auch Hungernden zu ernähren. Aber dann auch die ganz harten, oft persönlichen, harten Lebensführungen. Dazu gehören ja Zerbruch in Freundschaften, in Ehen, Familien, Krankheitsnöte, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Nöte. Wo stehen wir eigentlich in diesen Tagen? Der Mensch zwischen Gigantismus, verbunden mit einer unüberschaubaren Überschätzung einerseits und der Resignation, verbunden mitunter mit Depression andererseits. Und das sind ja nicht nur die globalen Fragen, sondern geht es uns nicht persönlich auch so? An einem Tag, da wachen wir auf und da haben wir Kraft, da würden wir am liebsten die Bäume ausreißen. Wir sind von uns selbst und unseren Möglichkeiten überzeugt. Und am anderen Tag wachen wir auf und sind verängstigt, Kraft und saftlos und mutlos, depressiv. Am liebsten beginnen wir dann gar nicht erst mit der Arbeit und manche aus der arbeitenden Bevölkerung, die denken am Montagmorgen, wenn es nur jetzt Nacht wäre und morgen früh, Freitagmittag, hat doch alles überhaupt keinen Wert, was man so tut. Und darum müssen wir fragen, und deshalb haben wir es gerade an diesem Ewigkeitssonntag auch gesagt, das könnte gut passen. Wir müssen uns fragen, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Leben wert? Wie kann ich mein Leben sinnvoll bewältigen? Und darum soll natürlich diese Bibelstunde dazu nützen, um hineinzuhören, was Gottes Wort uns sagt. Und dabei kann man schnell feststellen, die Wahrheit des Wortes Gottes entspricht auch unserem Empfinden. Ich möchte das in zwei Thesen fassen. Das erste, man kann nicht gering genug vom Menschen denken. Psalm 103 heißt es, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Wir sind wie Staub. Was macht man denn eigentlich mit Staub? Na, man wischt ihn natürlich weg. Er hat für uns keine Bedeutung. Er lässt nur das Schöne weniger schön aussehen. Also weg mit dem Staub. Wenn die Bibel sagt, wir sind wie Staub, weg mit dem. Man braucht es nicht. Natürlich wissen wir inzwischen, dass so ein bisschen Dreck und Staub auch ganz gut ist, weil diese klinische Sauberkeit ist auch nicht wirklich gesund. Man braucht schon ein bisschen was. Aber eigentlich ist Staub wertlos. Also sagt uns Gottes Wort, wir sind wertlos. Wir sind wie eine Blume. Sie erfreut eine kurze Zeit mit einem wunderbaren Glanz. Aber wir wissen, bald ist es hinüber mit der Pracht. So sieht die Bibel ganz realistisch unser Leben. Nichts Haltbares, nichts, was einen dauerhaften Wert besitzt. Psalm 90 wird zu Gott gesagt, du lässest sie, also die Menschen, dahinfahren wie einen Strom. Gemeint ist die Wasserlauf. So, sie sind wie ein Schlaf. Im Strom des Flusslaufes entdeckt man nur den gesamten Strom, nicht das einzelne Molekül, kein Detail. Das Wasser rauscht nur so hinweg. Da ist nichts Bleibendes. Und der Schlaf? Ja, der dauert, unterschiedlich lange, aber es ist doch gänzlich unbewusst, schnell, ohne wirkliche Wahrnehmung. Bis man merkt, dass man schläft, ist man schon wieder dem Schlaf entronnen. Man kann ihn eigentlich nur rückwärts wahrnehmen. Ah, da war irgendwas. Da ist eine Zeit vergangen, die ich nicht mitgestaltet habe, wo ich keine Rolle gespielt habe. Vielleicht nur so als Erinnerung an die, die in der Nähe waren, dass sie sagen, weck den Schlafenden nicht auf. So. Aber das war dann die einzige passive Rolle. Man merkt eigentlich, Gottes Wort sagt uns, ihr seid nichts. Und es gibt noch kräftigere, fast noch erschütterndere Bilder dessen, was die Vergänglichkeit und die Kleinheit des menschlichen Lebens angeht. Hiob 14, Vers 2, das Leben flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Oder Hiob 7, Vers 10, mein Leben ist ein Hauch. Jakobus 4, 14, ein Dampf, der eine kleine Zeit währt, wenn es jetzt wieder kälter wird und wir ausatmen und dann diesen Dampf kurz sehen und bis wir ihn wirklich wahrnehmen, ist er schon wieder weg. Wer Bibel liest, der wird Realist. Und er wird zur Kenntnis nehmen müssen und können. Im Grunde, du bist nichts. Wir sind nichts. Alles vergeht. Alles Schaffen hat keinen Wert, sondern ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Und deshalb sage ich, man kann nicht klein genug vom Menschen denken. Das stimmt. Und ich lade wirklich ein, das mal auszuhalten. Wir müssen uns das sagen lassen, du bist nichts. Oft denken wir das ja auch von uns selber und vielleicht enttäuscht sie, wenn ich ihnen sage, es ist gut, wenn wir denken, ja, ich bin nichts. Denk zurück an einen jungen Freund in unserer Jugendarbeit, der war ein wichtiger Mitarbeiter. Eines Tages war er einige Tage allein in den Bergen. Er brachte sich selbst in eine riskante, schwierige Situation. Er fürchtete um sein Leben. Und da dachte er, so hat er mir dann später erzählt, wenn ich jetzt abstürze, dann wird es in der Gemeinde ein kurzes Erschrecken geben. Man wird aufgeregt sein. Aber nach der Beerdigung und nach einigen weiteren Tagen geht man zur Tagesordnung über. Ich werde bald vergessen sein. Was ist mein Leben wert? Als er mir das erzählte, hoffte er vielleicht, dass ich ihm sagen würde, wie so manche Ansprachen dann am Grab, wir werden dir ein festes Andenken bewahren. Du bleibst uns unvergessen. Ich habe ihm das nicht gesagt. Ich war unbarmherzig. Ich habe ihm gesagt, ja, du hast völlig recht. Unser Leben fährt schnell dahin. Und wir können nicht damit rechnen, dass das Andenken an uns lange andauern wird. Die täglichen Pflichten fordern ihren Tribut und fast jede Lücke wird auch wieder gefüllt, wenn sie überhaupt als Lücke bemerkt wird. Darum habe ich mal bei meinem Jugendmitarbeiterwochenende, als man mich bat, ihnen was zum Thema Burnout zu sagen, so ein 10-Punkte-Programm aufgestellt und als erstes gesagt, geh so oft du kannst zu einer Beerdigung. Ja, lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das Zweite war, nimm dich nicht so wichtig. Ja, der biblische Realismus, der bestätigt zunächst das menschliche Empfinden, das so viele Menschen ohnehin mit sich herumtragen. Ich bin nichts, ich kann nichts, man kann doch nichts verändern, es hat ja doch alles keinen Wert. Ja, man kann depressiv werden. Das ist die eine Seite. Die eine Seite der Wahrheit, man kann nicht klein genug vom Menschen denken. Aber es gibt auch das andere. Und das ist mein zweiter Punkt, man kann nicht groß genug vom Menschen denken. Denn schon in der Schöpfungsgeschichte wird uns berichtet, dass Gott den Menschen in einer einzigartigen Weise erschaffen hat. 1. Mose 1. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Mensch als Ebenbild Gottes, als ein Bild, das Gott gleich ist. Menschen, die von Gott gesegnet werden zur Fruchtbarkeit, zur Vermehrung, um die Erde zu füllen. Übrigens, so kleine Nebenbemerkung, die Erde ist längst nicht voll. Glauben Sie bitte nicht die Märchen von der Überbevölkerung. Natürlich kommt einem das so vor, wenn man so in einer Großstadt vielleicht lebt, in einer großstädtischen Metropole. Aber wir haben zum Beispiel in Deutschland doch alle noch längst wirklich kein Platzproblem. Jeder hat doch Platz. Und wenn man die ganze Welt nimmt und mal die Ozeane abzieht und die Antarktis abzieht, dann haben die Menschen weltweit im Durchschnitt 4¼ Mal mehr Platz als wir in Deutschland. Also es reicht auf jeden Fall. Und nebenbei habe ich schon gesagt, die Nahrungsmittel reichen auch. Glauben Sie nicht diesen Märchen der Überbevölkerung, die nämlich damit dann begründen, dass es schlecht wäre, heute Kinder zu haben. Manche sagen ja auch schon, es ist schlecht fürs Klima. Naja, das ist so eine eigene Sache, da werde ich immer ein bisschen polemisch und sage, ja, wenn wir konsequent auf keine Kinder mehr verzichten, dann haben wir in 100 Jahren mit 100%iger Sicherheit ein ganz tolles Klima. Fragt sich nur für wen. Also die Aufgabe, die Gott dem Menschen gibt, sich die Erde untertan zu machen und zu herrschen, ist doch fantastisch. Wobei herrschen klingt ja bei uns in unseren Breitengraden, in unseren Geschichtsdaten heute immer so ein bisschen bedrohlich. Bei uns leuchten dann die Bilder auf, so alter und neuer Diktatoren. Aber herrschen meint, diese Welt zu gestalten, das Gute zu fördern, positiv seine Gaben zum Besten für alle entfalten, gut ordnen, in Schönheit zueinander fügen. So herrscht Gott. Er hat alles wunderbar gemacht. An ihm und seinem Wirken sollen wir Maß nehmen. Und deshalb steht dann in 1. Mose 2, er setzte den Menschen den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott hat die Welt geschaffen. Alles hat er wunderbar angelegt. Und jetzt sollen und dürfen wir frohgemut in seinem Rahmen weiterbauen und vor allem bewahren. Ja, die Bewahrung der Schöpfung ist zweifellos eine unserer herausragenden Aufgaben. Umwelt- und Klimaschutz gehören ganz zu uns. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht daraus eine neue Religion machen und dann auf billige Lösungen reinfallen und lieber daran erinnern, ohne den Schöpfer ist die Schöpfung bald erschöpft. Und dabei ist so wichtig, unser Wert hängt überhaupt nicht damit zusammen, ob und wie wir die Aufgaben bewältigen, die Gott uns gegeben hat. Wir werden nicht durch Leistung Gottes Ebenbild und seine Leute, nein, er macht es ja überdeutlich, Psalm 139, Gott hat uns schon im Mutterleib bereitet. Das menschliche Leben ist wunderbar, steht in Vers 15, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Wir sind schon als ungeborene Kinder Ebenbilder Gottes. Und darum sind wir so unnachgiebig in der Frage nach dem Umgang mit dem gezeugten und noch nicht geborenen Menschen. Wer sich an ungeborenen Menschen vergreift, der vergreift sich an Gott. Und es ist nach meiner Auffassung der größte Menschenrechtsskandal, der leider auch in unseren Kirchen und christlichen Gruppen viel zu selten zur Sprache kommt, dass diese menschliche Gemeinschaft gerade am ungeborenen Kind gänzlich versagt. 100.000 Tötungen im Jahr in Deutschland, sagt die Statistik. Weltweit jährlich 54 Millionen, sagt die Statistik der Weltgesundheitsorganisation. Das sind täglich 150.000 Menschen, die daran gehindert werden, das Licht der Welt zu erblicken. Aber Gottes Wort sagt, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Man kann nicht groß genug vom Menschen denken. Der große Gott und der kleine Mensch, der von Gott groß gemachte kleine Mensch. Gerade die richtige Sicht, was wir als Menschen sind und was Gott aus uns Menschen macht und mit uns vorhat, wird uns helfen im Spannungsfeld von Selbstüberschätzung und Verzagen, von Hochmut und Depression unseren Weg zu finden, eines eigenen selbstbewussten und dann doch demütig bleibenden Menschen. Denn der Blick in die Bibel gibt uns den notwendigen Blickwechsel. Es kann ja nicht darum gehen, dass wir jetzt den Problemen dieser Gegenwart einfach entfliehen, aber dem Zweifeln und dem Verzweifeln unseres eigenen Herzens dürfen wir den Aufblick zum Gott Himmels und der Erde entgegensetzen. So, nur so erhalten wir den rechten Überblick. Und dieser Einblick in die Größe und Herrlichkeit Gottes gibt uns den Durchblick auch in schwierigen Situationen, den Ausblick auf Gottes Leiden. Und nicht zuletzt eben dieses rechte Selbstbewusstsein, das Bewusstsein für Wert und Würde unseres eigenen Lebens. Was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich keine neue Erfahrung. Schon David, der große König Israels, hat ja diese Erfahrung gemacht und diesen Blickwechsel geübt. An seiner dadurch gewonnenen Sicht, wie sie uns im Psalm 8 erhalten ist, wollen wir noch ein wenig teilhaben. Ich lese Psalm 8 in einer etwas freien Übersetzung. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name in allen Landen. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge erklingt dein Lob. Wenn ich zum Himmel blicke und sehe, was du mit deinen Fingern geschaffen hast, den Mond und die Sterne, was ist im Verhältnis dazu eigentlich der Mensch, dass du ausgerechnet an ihn denkst? Und jedes kleine Menschenleben, dass du es ganz persönlich annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. In Ehre und Herrlichkeit hast du ihn zur Krone der Schöpfung gestaltet. Du hast ihn zum Herrn gemacht über das, was du selbst mit deinen Händen geschaffen hast. Alles hast du ihm untertänig gemacht. Schafe, Rinder und alle Tiere in Wald und Feld, die Vögel und im Himmel und die Fische im Meer. Was hätte ich gesagt, so nach guter württembergischer Predigtweise, drei Anmerkungen zu diesem Psalm, zu diesem Text. Das erste: die Herrlichkeit der Schöpfung. Also ich verstehe gar nichts vom Sternenhimmel. Aber wir waren gerade, meine Frau und ich, vier Wochen in Südafrika. Und dort in den Cederbergen, so nördlich von Kapstadt, haben wir an einer Nacht dann mitten in den Bergen, wo keine Beleuchtung von irgendwelchen Häusern ist, dann hinausgetreten vor die Hütte, in der wir dort ein Wochenende verbracht haben. Und dann diesen Sternenhimmel gesehen. Ich kann Ihnen keinen großen und keinen kleinen Wagen zeigen und überhaupt nichts erklären dort oben. Da habe ich auch nie aufgepasst, dass sowas vielleicht mal in der Schule besprochen worden ist. Aber es ist einfach einzigartig. Dieser Blick hinauf in diese Sternenwelt. Und David sagt, dass Gott jeden dieser Sterne in Handarbeit geformt und geprägt hat. Also vielleicht wissen Sie das ja schon längst, aber dann so als Wiederholung ist ja die Mutter aller Pädagogik, wird gesagt, also unser Nachbar sozusagen, der Weilerstädter Wissenschaftler Johannes Kepler, der hat ja um das Jahr 1600 herum das astronomische Fernrohr erfunden. Bis dahin ist die astronomische Wissenschaft davon ausgegangen, dass es etwa 3000 Sterne gäbe. Aber als nun Johannes Kepler dort hochschaute mit seinem neuen Fernrohr, da wird erzählt, dass er so überwältigt war, dass er 3 Tage nicht ansprechbar gewesen sei. Über der Größe der Schöpfung Gottes. Was hat er entdeckt? Nicht 3000 Sterne. Mindestens 30.000 Sterne würden dort im Firmament ihre Bahn ziehen. Das hat ihn sprachlos werden lassen. Und darum hat Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, der ja durch die Abschaffung der Sklaverei bekannt geworden ist und dann auch als erster Präsident einem Attentat zum Opfer fiel, der hat gesagt, wer zum Himmel aufschaut, der kann doch nicht an Gott und seiner Existenz zweifeln. Und dabei wissen wir ja heute, so 400 Jahre nach Kepler, dass es viel, viel mehr Sterne gibt. Man kann sie ja überhaupt nicht zählen. Es sind Milliarden von Sternen. Selbst ein großer Computer, so hat es Werner Gittmal gesagt, bräuchte 1 Million Jahre, um diese Sterne zu zählen. Es ist unendlich für unsere Verständnisse. Wir können es nicht fassen. Martin Luther hat ja den 2. Vers des Psalm 8 übersetzt, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Wenn wir diese Sternenwelt bedenken, welche Größe und Hoheit Gottes, des Schöpfers des Universums, wird da ansatzweise da deutlich. Ahnen Sie etwas von der Größe und Schöpferherrlichkeit Gottes? Zweitens, die Herrlichkeit des Menschen. Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Die einen, die haben so einen Blick für die Größe und Weite, die haben so einen Gesamtüberblick. Die schauen weit hinaus, sie kümmern sich um die großen Linien, die Strategien. Aber es gibt andere, die verstehen etwas davon, heißt, was es heißt, im Kleinen treu zu sein. Manchmal stehen sie auch in der Gefahr, sich im Kleinen zu verlieren und die großen Perspektiven zu versäumen. Aber sie kümmern sich um jedes Einzelne. Bei unserem Gott ist das anders. Er hat nicht entweder den Blick für das Große oder das Kleine. Nein, er, der diesen ganzen Kosmos geschaffen hat, in seiner Größe und für uns unvorstellbaren Weite, der ist derselbe, der auch jeden Einzelnen kennt, bis ins kleinste Detail hinein. In einem unserer Familienurlaube vor Jahren, da waren wir öfter in einem kleinen Haus in Schweden, mitten im Wald, und hat uns immer wieder beschäftigt, dort diese riesengroßen Ameisenhaufen zu sehen. Also ich hatte ja schon gesagt, die haben in der Schule nicht gut aufgepasst, auch nicht in Biologie. Ich weiß nicht, wie viele Ameisen in einem solchen 1 Meter hohen Ameisenhaufen eigentlich tätig sind. Übrigens, ich habe es auch in keinem Lexikon gefunden, noch nicht mal in Wikipedia, wo ja jeder mitschreiben darf, aber vielleicht konnte ich auch nicht so richtig lesen. Mich hat es irgendwie begeistert und ich habe plötzlich dieses Wort verstanden: Du Fauler, gehe hin zur Ameise und lerne von ihr. Denn die wuseln ja die ganze Zeit unablässig. Und ich habe dann überlegt, wenn man mir die Aufgabe geben würde, diesen Ameisenhaufen jetzt mal zu beherrschen und zu planen und zu schauen, dass die alle zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, hoffnungsloses Unterfangen für jeden Menschen. Aber vor Gott sind wir Menschen angesichts der Größe des Universums im Verhältnis doch noch viel, viel kleiner als eine solche Ameise. Und doch kennt Gott jeden Einzelnen persönlich, darf ich so sagen, jede menschliche Ameise, kennt der lebendige Gott ganz persönlich. Ich wünschte mir so sehr, dass wir wieder neu darüber staunen lernen, wie viel Herrlichkeit Gott in ein Menschenleben mit seinem unsagbar komplizierten Organismus hineingegeben hat. Dass wir wieder neu staunen lernen, auch über das Wunder Mensch. Aus der Verschmelzung von der so kleinen Ei- und Samenzelle entwickelt sich in wenigen Wochen ein Mensch mit allen Organen. Ich habe mir mal von Genetikern sagen lassen, dass in der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle so unendlich viele Möglichkeiten und Variationen bestehen, dass es in der gesamten Menschheitsgeschichte nie dazu kommen wird, dass zwei Menschen die gleichen Genzusammensetzungen haben. Jeder Mensch ist ein Original Gottes. Von Gott geschaffen. Also ob wir uns mit dem großen All des Universums befassen oder mit den kleinsten Elementen menschlichen Lebens, wir stehen vor der herrlichen Schöpferkraft Gottes. Deshalb ist kein Wunder, wenn der judenchristliche Pfarrer David Jaffin, der ja auch lange hier in der Nachbarschaft gewirkt hat, in seiner Psalmenauslegung schreibt: Die klügsten Menschen waren gläubig und die einfachsten beide. Die dazwischen, die waren immer die Schwierigen, weil sie groß sein wollten. Die wirklich großen Menschen waren zum großen Teil gläubig, Heisenberg, Planck, Einstein, und die Einfachen, weil sie in einer demütigen Kenntnis lebten von Gottes Herrschaft. So bei David Jaffin. Erinnert mich übrigens an einen wunderbar einfachen Spruch meines Vaters, der sagte: Halbe Narren sind wir alle. Ganze Narren sperrt man ein, aber die Dreiviertelsnarren machen uns die größte Pein. Also da lasst uns doch entweder einfache Menschen bleiben, die treu dem Wort Gottes glauben und trauen und ihr Leben danach einrichten, oder lasst uns zu den wirklich Klugen durchstoßen, die suchen, forschen und nachfragen und dabei immer mehr entdecken, dass Gott noch viel größer ist. Und lasst uns die scheinbar Klugen, die in ihrem Denken über die Entwicklung des Universums und der Welt ohne Gott zurechtzukommen meinen, kritisch hinterfragen und ihnen widerstehen. In unserem Land ist man ja eifrig daran, alles Christliche möglichst aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Jahren im Blick auf das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen geurteilt, dass die christliche Weltanschauung nicht in der Schule privilegiert gelehrt werden dürfe, weil das dem Gleichheitsgrundsatz widerspreche. aus meiner Sicht ein glatter Unsinn. Damals wollte die grün-rote Landesregierung hier damals auch sehr schnell das aus dem baden-württembergischen Schulgesetz deshalb streichen. Glücklicherweise gelang das nicht. Ich habe ja schon erzählt, ich war in Südafrika. Übrigens nicht nur aus Abenteuer und Reiselust, sondern eine meiner Töchter lebt mit ihrer Familie dort. Und so nach 9 Jahren war mal wieder ein Besuch fällig. An einem Abend waren wir zur Preisverleihung am Ende des 6. Schuljahres in der staatlichen Schule eingeladen. Wie selbstverständlich gab es danach der Begrüßung eine Bibellesung, ein Philipperbrief und ein Gebet mit dem Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott, der auch die Leistungen möglich gemacht hat. Das war so eine wunderbare Kontrasterfahrung zu Deutschland. Zurück zu Psalm 8. Das eigentliche Wunder aber schreibt David in Vers 5 und 6. Was ist im Verhältnis dazu eigentlich der Mensch, dass du ausgerechnet an ihn denkst und jedes kleine Menschenleben, dass du es ganz persönlich annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. In Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, zur Krone der Schöpfung gestaltet. Du hast ihn zum Herrn gemacht über das, was du selbst mit deinen Händen geschaffen hast. Gott hat dieses kleine Wesen Mensch zum Herrn über alle seine Werke gestellt. Das ist eigentlich unvorstellbar. Es gehen einem da fast die Vergleiche aus. Mit was soll man das eigentlich vergleichen? Also wenn ein Hauseigentümer in Urlaub geht, dann versucht er ja vielleicht sein Haus etwas zu schützen. Südafrika ist so, dass fast alle Häuser mit Mauern und Träten gesichert sind, weil die Sicherheitslage sehr schwierig ist. Und viele haben einen Hund sich angeschafft, weil der dann doch, wenn man gerade mal nicht da ist, wenigstens ein bisschen Krach machen kann und vielleicht etwas behüten kann. Aber wenn einer in Urlaub geht, kommt er ja nicht auf die Idee, seinem Hund das ganze Vermögen anzuvertrauen und zu sagen, er soll jetzt dafür schaffen. Aber noch weniger käme jemand auf die Idee, ein neues Haus einfach einer Ameise zu übergeben, dass sie jetzt die Treuhänderschafter übernimmt. So aber handelt Gott. Wir sind weniger als eine Ameise im Vergleich zum großen Schöpfungswerk Gottes. Und doch nimmt er uns Miniaturen und setzt uns zu seinem Sachwalter in dieser Welt ein. Der Mensch wird Gottes Prokurist. Und da weiß man wirklich nicht mehr, welches nun das größere Wunder ist. Die Herrlichkeit Gottes, die an seiner Schöpfung ersehen wird. Die Herrlichkeit des menschlichen Organismus, die Gott geschaffen hat. Oder diese unglaubliche Würde und Herrlichkeit, mit der Gott den Menschen ausstattet und zu seinem Treuhänder macht. Dort erhält der Mensch seine höchste Würde, wo er sich als Geschöpf des Schöpfers des Weltalls begreift. Und diese höchste Würde verstehen lernen, die Gott ihm dadurch zuspricht, dass er ihn als seinen Sachwalter einsetzt. Ich denke, wer dies langsam erahnen, versteht, was Gott eigentlich in sein Leben da hineingelegt hat, der wird auch in die Lage versetzt, alle Minderwertigkeitskomplexe abzulegen. Den Wert und Würde des Menschen hängen nicht von der gesellschaftlichen Stellung ab, sondern von dem, was Gott dem Menschen in seiner Würde zuspricht. Nicht von dem, was Menschen über mich denken, bin ich abhängig, sondern von dem, was Gott mir als Mensch zugedacht und zugesprochen hat. Und damit das vielleicht auch dem Allerletzten klar wird, spricht David davon, dass das Lob Gottes bereits aus den unmündigen Kindern und Säuglingen hervorbricht. Sondern wer es ihnen zuschaut, wer ihnen zuhört, wer ihr Leben mitempfindet, der wird voll des Lobes Gottes. Und schon angesichts von Säuglingen wird deutlich, dass das keine menschliche Leistung sein kann. Wer aufmerksam und objektiv dieses Wunder der Schöpfung betrachtet, dem bleibt doch eigentlich nichts anderes übrig, als zu verstummen vor Gott und seine Herrschaft anzuerkennen. Gott ist es, der menschliches Leben schafft. Dieses winzige Geschöpf Mensch stellt der hohe und erhabene Gott direkt neben sich und sagt, du kommst direkt hinter mir, nur ein klein wenig unter mir. Er krönt den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit. Ich denke, es ist unbegreiflich, aber es ist wahr. Gott hat den Menschen zum Herrn über die gesamte Schöpfung eingesetzt. Nichts ist ausgenommen. Darin wird er über alle Kreatur erhoben. Er erfährt Herrlichkeit, hat Teil an göttlicher Herrlichkeit, indem er Herr und Schöpfer über die gesamte Schöpfung ist, Mitschöpfer, auch dadurch, dass wir selbst wieder Kinder gebären dürfen. Noch ein drittes und letztes, die Herrlichkeit der Herrschaft Gottes. All das kann eigentlich nur nachsprechen und nur nachsagen, wer mit David spricht: Herr, unser Herrscher. Das Wissen um die Allmacht und Schöpfungsherrlichkeit Gottes macht ja nicht selig. Das Wissen um die Würde und Herrlichkeit des Menschen hilft nicht entscheidend zum Durchbruch. Ehe wir zur Kenntnis nehmen, dass wir die Krone der Schöpfung sind, müssen wir vorher zur Kenntnis nehmen, dass wir nur Menschen und auf keinen Fall Götter sind. Unser Auftrag zum Herrschen besteht nicht darin, dass wir über den Geschöpfen stehen, sondern dass wir unter Gott stehen. Die Anerkennung der Herrschaft Gottes ist der entscheidende Schlüssel zum Verständnis Gottes und der Welt und des Menschen und meines eigenen Lebens. Weil dieser Gott, der alles geschaffen hat, auch mich geschaffen, gewollt und bejaht hat, gibt es für mich keine sinnvollere Lebensalternative, als mich unter Gottes Herrschaft stellen. Es wird erst richtig herrlich in unserem Leben, wenn Gott in seiner Herrlichkeit herrscht. Denn er sorgt für uns, er kennt uns durch und durch. Und deshalb dürfen wir ihm ja unser ganzes Leben anvertrauen. Ist nicht töricht, dass Menschen darauf verzichten, in dieser persönlichen Abhängigkeitsgemeinschaft mit dem Herrn aller Herren, dem Gott des ganzen Universums, dem Vater Jesu Christi zu sein? Wer sich auf diesen Gott einlässt, der ist auf der rechten Fährte seines Lebens. Das ist die große Einladung des Herrschers dieser Welt. Er lädt uns kleine Menschen ein zur Gemeinschaft mit ihm. Unser Glück, unsere Lebenserfüllung brauchen wir darum nicht von Menschen und Umständen zu erwarten, sondern alleine von Gott. Jetzt, hier, heute, morgen und in Ewigkeit. Ich habe über der Beschäftigung mit diesem herrlichen Psalm übrigens auch nochmal neu verstanden. Wer Gott als Herrscher seines Lebens erkennt und anerkennt, der hat kein Problem mehr mit menschlichen Herrschaftsstrukturen. Wer von Gott seine einzigartige menschliche Würde erfährt, der kann sogar in unwürdigen Verhältnissen leben. Deshalb ist ein Leben als Christ auch in Unfreiheit, auch in Gefangenschaft, auch in Verfolgung und auch in Armut möglich. Aber das andere gilt natürlich auch. Wer weiß, dass er seine Würde von Gott empfangen hat und dass alle Menschen zum Sachwalter Gottes eingesetzt sind, der kann andere Menschen nicht mehr unwürdig behandeln und auch andere nicht mehr an der Entfaltung ihrer Persönlichkeit hindern. Er wird vielmehr alles daran setzen, dass Gott mit den uns gegebenenfalls anvertrauten Menschen, als Eltern, als Lehrer, als Chef, dazu kommen kann, dass deren Persönlichkeit entfaltet wird, beteiligt an Gottes Herrlichkeit. Welch herrlicher Adel des Menschen, ist das nicht herrlich? Der Mensch zwischen Überschätzung und Depression. Wer erkennt, wie groß Gott ist und wie klein wir selbst sind, dem ist die Überschätzung verwehrt, der Hochmut verwehrt. Und wer erkennen kann, wie wunderbar Gott selbst sich um jeden Einzelnen kümmert, der findet darin auch eine Arznei gegen alles Verzweifeln an sich selbst. Und darum wünsche ich uns allen den Aufblick zu diesem herrlichen Gott, das neue Erkennen seiner herrlichen Herrschaft, unter der wir leben dürfen. Welch ein Adel unseres Menschseins. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir staunen über deiner wunderbaren Schöpfung. Wir können es gar nicht fassen in der Größe und Herrlichkeit, wie du alles bereitet hast, von den Planeten bis hin zur Ameise und noch kleineren Tieren. Du hast deine ganze Schöpferkraft und Herrlichkeit und Kreativität. Wir staunen, Herr. Wir staunen, Herr, dass du diese ganze Welt geschaffen hast, uns hineingestellt hast in diese Welt und dass wir diese Welt verwalten, bebauen, bewahren, gestalten dürfen. Danke, Herr, dass du unserem Leben, auch wenn es noch so klein und unbedeutend ist, eine solch hohe Würde gegeben hast und einen solch hohen Wert, dass wir deine Botschafter sein dürfen, deine Prokuristen in dieser Welt. Herr, wir staunen, dass du uns das anvertraut hast. Aber wir danken dir vor allem, Herr, dass du uns liebst und dass du uns durch und durch kennst, dass du auch weißt, was wir brauchen, auch am Rest dieses Tages, auch in der kommenden Woche. Wir danken dir, Herr, dass dir nichts entgeht und dass wir bei dir ganz geborgen sein dürfen, hier in dieser Zeit, Stunde um Stunde, aber dann auch bis hin zur Ewigkeit. Danke, dass mit dieser Zeit in dieser Welt nicht alles zu Ende ist, sondern dass wir dann hineingehen dürfen in die von dir bereitete große Ewigkeit. O Ewigkeit, o Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Unser Heim ist nicht in dieser Zeit. Ja, wir danken dir, dass du mit uns gehst und darum möchten wir dich auch bitten, dass wir nicht alleine gehen müssen. Und dort, wo wir uns verirren, da hol uns du zurück auf deinen Weg und schenk uns immer wieder neu deine Perspektive. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.